Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinem Gastgeber Thorsten Pretsch.
Hallo und willkommen im Ausdauer-Podcast. In der heutigen Folge geht es ums Laufen nach Gefühl und um eine Skala, für die du keine Uhr brauchst. Also weg vom Datenwahn und hin zum Laufgefühl. Und das ist relevanter und wichtiger, als du vielleicht denkst. Erst neulich habe ich ein Reel von Maren Schiller gesehen. Also Maren Schiller ist eine der bekanntesten deutschen Laufinfluencerinnen. Und ihre Empfehlung darin, einfach mal die Laufuhr weglassen und nach Gefühl laufen. In so einer datenhörigen Laufbubble, in der sie unterwegs ist und wir alle eigentlich, ist das fast schon ein Affront. Entsprechend hat es auch einige ganz schön getriggert. Ich fand's dagegen großartig. Und genau darum geht es eben heute. Stell dir vor, du gehst laufen und lässt die Uhr zu Hause. Kein Piepen, keine Zonen, kein Blick aufs Handgelenk mit dem Puls, kein GPS, kein Tracking, keine Belastungswerte. Nichts. Und doch alles, aber dazu gleich mehr. Also nur du und eine Frage: Wie fühlt sich das gerade an? Für viele ist es erstmal wirklich ein total unangenehmer Gedanke. Fast so, als würde man nackt laufen gehen. Und dann probiert man es einfach mal und oft passiert etwas Überraschendes. Der Lauf selbst wird ehrlicher. Das ist die letzte Folge dieser kleinen Reihe zum Thema Trainingssteuerung, zum Thema Pulsmessung. In der ersten ging es um die wackeligen Zonen deiner Uhr, in der zweiten um die Grauzone zwischen langsam und schnell, in der dritten um das polarisierte Training und jedes Mal habe ich dir versprochen, am Ende steuerst du alles nach Gefühl. Und das löse ich heute auf. Es geht um das älteste und zuverlässigste Messinstrument, das du besitzt, dein eigenes Körpergefühl. Weil viele bei Nachgefühl laufen sofort an Bauchgefühl und Esoterik denken, fange ich mal mit etwas an, das mich selbst überrascht hat in der Recherche. Das Gefühl ist nämlich nicht die ungenaue Alternative zur Uhr, sondern es war zuerst da. Ein schwedischer Forscher namens Gunnar Borg hat schon Anfang der 1960er Jahre eine Skala fürs Anstrengungsempfinden gebaut, die Borg-Skala. Und die kennst du vielleicht, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, nutze ich auch immer wieder das Wort, sage ich dann auch später noch was dazu. Aber was ich nicht wusste, der Clou an der Sache, diese Skala, die sollte den Puls voraussagen. Also es gab damals noch keine tragbaren Pulsmesser und man hat in den 60er Jahren den Puls meistens nach der Belastung gemessen, indem man halt irgendwo sich ans Handgelenk oder hier oben den Puls gemessen hat. Ja, und da es eben keine tragbaren, direkt messbaren Pulsmesser gab. Und da hat sich der Herr Borg etwas ausgedacht und er hat eine Skala erfunden von 6 bis 20. Das klingt erstmal irgendwie krumm, aber es hatte einen ganz praktischen Grund. Der Wert mal 10 sollte ungefähr deinen Puls entsprechen. Also 13 auf der Borg-Skala, nicht RPE, sondern 13 auf der Borg-Skala, Belastung 13 auf der Borg-Skala, wäre also grob nach dieser Rechnung 130 Pulsschläge. Also im Klartext heißt das, das altmodische Gefühl und die moderne Sportuhr messen im Grunde genommen dasselbe. Nur war das Gefühl Jahrzehnte früher da. Später kam dann irgendwann die handlichere Version von dieser Skala dazu, die von 0 bis 10 geht oder von 1 bis 10. Und genau die nutzen wir auch im Ausdauerclub. Also die nennt sich RPE-Skala und geht auf einen Forscher namens Karl Forster zurück, der einfach das Borg-Modell genommen hat und es deutlich vereinfacht hat, weil man ja eben heute auch den Puls irgendwie anders messen kann und nicht mehr da so irgendwie hochbestimmt. Und RPE steht dabei für Rate of Perceived Exertion, auf Deutsch schlicht das Ausmaß der empfundenen Anstrengung. Es ist also nichts anderes als deine eigene Einschätzung, wie schwer sich ein Lauf gerade jetzt anfühlt, auf einer einfachen Skala, ganz ohne Messgerät. Und das Prinzip ist auch wirklich einfach. Es gibt nur eine Frage. Wie fühlt sich das gerade an, auf einer Skala von 0 bis 10? 0 ist dabei, du sitzt oder liegst auf der Couch und 10 ist alles, was du gerade noch kurz kannst. Also so, als wenn der Säbelzahntiger hinter dir her wäre oder vielleicht weniger martialisch, du beim Endsport im Wettkampf um Platz 1. Die ganze Skala, die packe ich dir mal zum Ausdrucken auch in die Shownotes und für alle, die keinen Videopodcast haben, erkläre ich sie hier auch gerne nochmal. Also, 0 heißt Ruhezustand. Du liegst auf der Couch. RPE 1 heißt, das Ganze ist kaum anstrengend. Das ist ein entspannter Spaziergang, ein Schaufensterbummel, irgendwie sowas. RPE 2 heißt leichtes Joggen, also wirklich ganz leichtes Joggen, mega entspannt. Deine Atmung ist total ruhig, nicht viel mehr, als wenn du gehen würdest. RPE 3 bedeutet, es wird so langsam leicht anstrengend, aber es ist ein super angenehmes, schönes Jogging-Tempo. Du könntest stundenlang so weiterlaufen und auch stundenlang dabei quatschen. Das ist eher so das typische, Hanna hat es immer genannt, Quasseltempo. RPE 4 ist dann schon leicht bis moderat. Also du kannst dich noch gut unterhalten. Du hast auch noch lange keine Schnappatmung oder irgendwas, aber es ist schon, du spürst schon das Erste. RPE 5 ist dann so langsam moderat anstrengend. Also das ist nicht mehr easy peasy, sondern wirklich angenehm fordernd. Das ist das, was viele als so ihr Wohlfühltempo empfinden. RPE 6 ist dagegen schon anstrengend. Also das heißt, deine Atmung wird richtig spürbar. Wenn du dich mit jemandem unterhalten willst, dann ist das meistens nur Smalltalk auf ein Minimum. Also da werden auch nur noch kurze Sätze ausgetauscht und nie irgendwie ein längeres Gespräch zustande gekommen. PE 7, da wird's dann schon sehr anstrengend. Also du bist ordentlich gefordert, aber du hast auch noch ein paar Reserven. Das ist so für viele auch so ein Renntempo für längere Strecken. Die erfahren sind, die können da in dem RPE-Bereich ganz sicher auch schon bis zu einem Halbmarathon laufen und vielleicht auch einen Marathon, aber das ist schon, da musst du schon echt auch ein gutes Belastungsempfinden haben, denn da bist du echt angestrengt. Ne? Und RPE 8 ist dann einfach die nächste Stufe, das ist dann schon richtig anstrengend. Also das ist zum Beispiel vielleicht 10 Kilometer Wettkampftempo, irgendwie sowas. Da ist deine Atmung richtig stark beschleunigt und du kannst eigentlich kaum noch sprechen. Also jeder Satz, jedes Wort, ein Satz funktioniert meistens sowieso nicht, aber auch längere, also so ein paar Worte hintereinander, fällt dir schon echt schwer. RPE 9, da kommst du schon an deine Grenze, das ist extrem anstrengend. Du bist richtig außer Atem, du kannst eigentlich überhaupt nicht auch noch nicht mehr reden und willst auch eigentlich gar nicht. Und RPE 10, das ist das Maximum, das ist wirklich das, was du vielleicht beim Endsport eben erreichst. Reden ist überhaupt nicht mehr möglich und das Ganze hältst du auch nicht lange durch. Das ist im Prinzip die ganze RPE-Skala und wenn du dir überlegst oder wenn du jetzt wissen willst, wie nutzt du das im Training? Ich nutze es so, ich habe der langsame Dauerlauf, also so die reine Grundlage, das, was wir auch im letzten Podcast besprochen haben, eben diesen langsamen Lauf, der liegt ungefähr bei RPE 3, höchstens mal kurz bei 4, aber ja, irgendwo zwischen 2 und 3, also maximal ganz kurz auch mal bei 4, irgendwo so ganz unten, das ist so das Tempo, also das heißt, du hast das Gefühl, du könntest rein vom Herz-Kreislauf-System her ewig weiterlaufen, du empfindest die Anstrengung als sehr angenehm. Und du kannst dich dabei auch unterhalten. Das ist natürlich in erster Linie fürs Herz-Kreislauf-System gilt und dass du natürlich auch noch eine Muskulatur hast und nicht jeder 2 Stunden und länger laufen kann. Auch ich kann das nicht einfach so aus dem Stegreif, muss ich dazu sagen. Ist eine andere Geschichte. Hier geht's in erster Linie um die empfundene Anstrengung, auch was dem Pulsschlag und so weiter entspricht. Ja, und dann gibt's eben den lockeren Dauerlauf. Ich habe schon gesagt, das ist so dieses Wohlfühltempo. Das liegt bei den meisten ungefähr bei 5. Und dann gibt's Tempoläufe, also das heißt längere, also ich will jetzt sage jetzt mal bewusst nicht Intervalle, sondern 5 Kilometer oder auch 2 Kilometer, 3 Kilometer, also richtige längere Strecken, Tempoläufe halt, die läufst du in der Regel bei 6 bis 7, also auch vielleicht einen Tempodauerlauf, der über 20 Minuten oder länger geht. Das ist dann eher so RPE 6 bis 7. Und dann kommen bei RPE 8 bis 9 schon die richtig harten Intervalle. Also je kürzer die Intervalle werden, umso höher wird das Tempo, umso höher wird die Belastung, umso höher ist auch dein Empfinden. 9 bist du dann schon echt bei diesen kurzen, da gehst du dann schon in den Sprintbereich. Und wenn du so richtig mal Vollgas sprintest, dann bist du halt im Bereich von 10. Und die ganze Skala wird also genutzt, also im Prinzip der ganze Bereich, von ganz ruhig bis richtig knackig. Kein Bereich ist auch verboten, also du darfst auch auf der Couch liegen natürlich. Alles hat seinen Sinn und alles hat seine Nutzung. Und jetzt kommt der Punkt, den ich am wichtigsten finde. Die Skala ist unabhängig von den äußeren Einflüssen. Und das ist genau der Punkt, warum ich eben der Meinung bin, dass das eben so wichtig ist. Also dieselbe Pace, derselbe Puls kann sich an einem müden Tag wie eine 7 anfühlen und das fällt dir richtig schwer. Und ausgeschlafen und du bist fit und hast auch keinen Stress, keinen irgendwie Kopf. Dein Kopf ist wirklich im Moment, dann ist das die gleiche Pace, die gleiche Belastung, ungefähr eine 4. Oder anderes Beispiel. Wir haben im Moment Sommer, es ist oft sehr warm. Bei Wärme steigt deine Herzfrequenz an. Das heißt, deine Schläge sind 2, 3 Pulsschläge mehr, als es unbedingt notwendig ist. Und da habe ich zum Beispiel auch letztens ein schönes Beispiel. Da hat es dafür gesorgt, dass bei mir zum Beispiel ein Lauf, der normalerweise klassisch in der Zone 2 war, aufgrund von über 25 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, die an dem Tag gewesen ist, war mein Pulsschlag einfach 2, 3 Schläge höher als normal. Das hatte zur Folge, dass auf meiner Uhr plötzlich am Ende drauf stand, ich war ungefähr ein Viertel bis fast schon ein Drittel der Zeit in der Zone 3 statt in der Zone 2. Jetzt könntest du denken, schlecht gelaufen, war echt ein mieser Lauf. Nein, es lag einfach daran, dass es an dem Tag einfach wärmer war und höhere Luftfeuchtigkeit herrschte. Ich habe mich eigentlich richtig gut gefühlt und ich war auch perfekt im Pulsbereich von Zone 2, was übrigens den Durchschnittspuls angeht. Und dementsprechend, also mein RPE-Empfinden war die ganze Zeit irgendwo zwischen 2 und 3, eher so bei 3. Und die Uhr hat gerne was anders gesagt, mein Empfinden war aber anders. Und das ist aber alles kein Fehler. Genau das ist der Sinn hinter der RPE-Skala. Also die Uhr, die zeigt dir einfach stur Puls und Pace an. Dein Gefühl weiß, dass heute nicht wie gestern ist. Also kurz zusammengefasst bis hierhin, das Anstrengungsempfinden ist also kein esoterisches Bauchgefühl irgendwie, sondern es ist an sich als Messinstrument älter als die Pulsuhr und sollte ursprünglich auch mal den Puls so einigermaßen vorhersagen. Wir nutzen aber eben heute die RPE-Skala von 0 bis 10 und die passt sich automatisch eben auch ein bisschen deiner Tagesform an, beziehungsweise auch den äußeren Umständen. Und jetzt schaue ich mit dir mal auf den einfachsten Alltagscheck, den es da meiner Meinung nach für das Belastungsempfinden gibt. Und das ist der Plaudertext. Test. Nicht Text. Test. Du hast ihn in der Tabelle vielleicht auch schon entdeckt, wenn du die Tabelle dir angeschaut hast. Bei RPE steht irgendwas von über 2 Stunden unterhalten oder dauerhaft quatschen. Bei RPE 4 noch gut unterhalten. Bei RPE 6 steht dann plötzlich was von Smalltalk aufs Minimum reduziert. Genau das ist der Plaudertest. Also die Regel ist so einfach, dass man ihr fast misstraut, aber sie funktioniert erstaunlich gut. Kannst du beim Laufen noch bequem in ganzen Sätzen reden oder gar telefonieren, bist du im absolut lockeren Bereich, also unter RPE 4 unterwegs. Wird das Reden irgendwann abgehackter, bist du drüber. Und je abgehackter und je kürzer deine Sätze oder Wörter dann am Ende werden, umso höher bist du auch in deinem Belastungsempfinden. Mehr brauchst du im Prinzip nicht. Kein Gerät, keine Zahl, sondern einfach nur, wie kann ich mich gerade unterhalten? Und das ist jetzt auch nicht einfach irgendeine Erfindung von mir, sondern das ist wirklich erstaunlich gut belegt. Die Idee dahinter ist uralt. Schon 1937 hieß es in einem Trainingsratgeber, sinngemäß, lauf nicht schneller, als du reden kannst. Und die Sportwissenschaft hat später gezeigt, genau der Punkt, an dem das bequeme und lockere Sprechen kippt, liegt ziemlich genau an der ersten Schwelle, also an der Obergrenze deines langsamen, lockeren Bereiches, also das, was eben deine Pulsuhr als Zone 2 auswirft. Und das funktioniert tatsächlich vom Einsteiger bis zum Elite-Athleten für alle. Der Test wurde sogar an verschiedenen Leuten ausprobiert, und zwar an Herzpatienten, an Übergewichtigen, an durchaus aktiven Freizeitläufern und auch an hochtrainierten Radprofis. An allen diesen wurde dieser Sprechtest, dieser Plaudertest im Prinzip validiert, und er hat tatsächlich bei allen gleichermaßen gut funktioniert. Es gibt kaum eine Methode, die eine so breite Akzeptanz hat. Das Problem ist aber, in einer Zeit der allgegenwärtigen Sportuhren, die alles messen, glaubt fast niemand mehr so dem eigenen Körpergefühl. Und das finde ich richtig schade. Und in meinen Augen ist das auch ein großes Problem. Denn der eigentliche Grund, warum ich dem Gefühl im Alltag oft mehr vertraue als der Zahl, also der Pulszahl zum Beispiel, ist folgender. Dein Empfinden, ich habe es ja schon angedeutet, bündelt nämlich viel mehr Informationen, als der Puls je könnte. Da steckt eben alles drin. Deine Atmung, deine Muskulatur, deine Müdigkeit, das Wetter, psychischer Stress und auch schlechter Schlaf. Und an einem heißen Tag, nach einer kurzen Nacht oder wenn ein Infekt irgendwo auch in Entfernen anrollt, weiß dein Gefühl einfach viel früher Bescheid als jede Zahl auf der Pulsuhr. Oder du hast gerade eine üble Nachricht bekommen und bist innerlich auf 180. Selbst der beste Stressmesser deiner Uhr reagiert hier mit einer deutlichen Verzögerung. Anders gesagt, dein Gefühl überhitzt nicht. Es gibt auch keinen Software-Bug und es gibt vor allen Dingen auch keinen leeren Akku. Dein Gefühl, dein Laufgefühl, einmal entwickelt und einmal ausgeführt und wirklich auch kalibriert, es ist immer da. Und wenn Zahl und Gefühl mal auseinandergehen, dann gewinnt bei mir immer das Gefühl. Also ich messe durchaus meine Läufe, ich sag dann auch gleich noch was dazu, aber ich schätze sie auch immer vom Gefühl her ein. Und wenn Zahl und Gefühl auseinandergehen, dann gewinnt bei mir immer das Gefühl. Und das ist auch kein Ding von irgendwie besonders gut trainierten oder ambitionierten Freizeitläufern, sondern es ist zum Beispiel auch etwas, was Laufprofis machen. Und das ist erstaunlich, da müsste man ja denken, die nehmen jedes krasse Tool, was sie irgendwie in der Wissenschaft empfinden. Und tatsächlich ist das gar nicht so. Also in den Trainingslagern zum Beispiel von kenianischen Laufprofis, dann sind die heute alle auch mit Laufuhr unterwegs. Also auch in Kenia ist man selbstverständlich mittlerweile mit der Hochtechnik unterwegs und wertet die auch hinterher aus. Und beim Training haben natürlich alle eine Laufuhr an. Aber kaum einer schaut während des Trainings drauf. Das Training wird bei den Kenianern gesteuert über Ansagen wie zum Beispiel easy, hard oder medium. Es sind drei Tempostufen und das Ganze einfach nach Gefühl und nicht nach Display. Also das heißt, drei verschiedene Tempi, easy, hard und medium. Und dementsprechend wird dann hinterher ausgewertet, wie gut das Training ist. Und das ist tatsächlich etwas, was sie bewusst so machen und was tatsächlich auch dazu führt, dass sie am Ende schneller werden. Und wenn das für die Schnellsten der Welt reicht, easy, hard und medium, reicht das für uns Freizeitläufer allemal. Aber schauen wir einfach uns als nächstes drauf, wie du dieses Gefühl, was du vielleicht auch noch nicht so ganz entwickelt hast, gezielt schulst. Denn ja, auch das Laufen nach Gefühl muss man üben. Nicht wenige haben es auch nie gelernt. Gerade heute, wo sogar sehr viele Laufanfänger sofort eine Pulsuhr haben, ist es halt, ja, manche haben es halt einfach nie gelernt und andere haben es einfach auch wieder verlernt. Also wenn ich so an meine Läuferanfänge denke, das war so 2007, 2008, also ich hatte, das war so die Zeit, als diese Pulsuhren so langsam en vogue waren, also wo sie immer mehr aufkamen, es gab schon vorher welche, aber das war da, wo es so auch ein bisschen so in die breite Masse ging. Und ich hatte ziemlich bald, also 2008, vielleicht 2009, ich weiß es gar nicht mehr so genau, meine erste Pulsuhr, war jetzt nicht mit dem hier zu vergleichen, sondern war so ein richtiger Klopper. Und der hat natürlich auch nur den Puls gemessen, wenn ich einen Pulsgurt dran hatte. Und das war eigentlich so das Erste. Ich habe aber tatsächlich die ersten 1-2 Jahre eigentlich gebraucht, um dieses Einschätzen dann doch eher persönlich zu haben. Also das heißt, ich habe einfach auch nicht diese genaue, immer alle GPS-Werte und so weiter gehabt. Es kam ziemlich bald, aber eben nicht ganz am Anfang. Und heute haben aber viele von Anfang an, also zumindest GPS über eine App. Viele haben aber mittlerweile ja auch eine Sportuhr oder so ein Wearable, eine Apple Watch oder irgend sowas und dementsprechend auch den Puls von Anfang an. Und deswegen lernen viele auch gar nicht erst dieses Einschätzen nach Gefühl. Dabei geht das Einschätzen deines Gefühls deutlich einfacher, als du vielleicht denkst. Ich habe dir mal 3 Kriterien mitgebracht, nachdem du dein Laufgefühl so ein bisschen eichen kannst. Erstens, schätz bei ein paar Läufen bewusst nach der RPE-Skala ein, wo du gerade liegst. Und zwar auch so während des Laufes, so das Gefühl. Ne? Wo bin ich gerade? Einfach mal kurz nachdenken, ist aber mal ganz gut, wenn man den Kopf auch vom Laufen mal ganz kurz aus dem Fokus nimmt und wirklich auf eine Sache konzentriert, aufs Laufen konzentrierst, wenn du gerade Podcast oder Musik hörst und einfach mal so drängst, wo liegst du gerade auf dieser RPE-Skala? Und das machst du mehrfach über dem Lauf und am Ende vergleichst du das mal mit den Daten auf der Uhr. Also das heißt, du kannst natürlich auch während des Laufes direkt mal auf der Uhr schauen, aber du kannst es natürlich auch hinterher auswerten. Und wenn du das regelmäßig wiederholst, dann kalibrierst du dich, um jetzt mal in Uhrenmaßstab zu sprechen. Ein zweiter Punkt, ein zweites Kriterium, lauf ganz bewusst mal langsamer, als sich für dich richtig anfühlt. Und merk dann, es funktioniert. Langsam laufen fühlt sich am Anfang ein bisschen unrund an. Das ist ganz normal. Aber wenn du das einige Zeit machst, dann wird es immer, immer problemloser. Und das ist für viele eine große Überraschung, dass es dann eigentlich irgendwann wunderbar funktioniert und sich trotzdem flüssig anfühlt. Man muss es aber eben ja nicht gerade wenige Male gemacht haben. Man muss es schon regelmäßig machen. Und dann merkt man, man kann auch, weil letztens auch die Frage aufkam, läuft man dann überhaupt noch ökonomisch? Ja, man kann auch langsam ökonomisch laufen. Erstens, wenn man eine ausgeprägte Rumpfmuskulatur hat, die ist Grundvoraussetzung. Und der zweite Punkt ist tatsächlich eben, dass man das auch trainieren muss. Ja, und das dritte Kriterium ist eben der Plaudertest, von dem ich schon eben gesprochen habe, und das den als ständigen Begleiter zu nehmen. Also sich auch mal immer wieder zu fragen, könnte ich jetzt ein Gespräch führen? Und wie würde das aussehen? Das beantwortest du im Kopf und da brauchst du eben auch kein Gerät dafür. Und ganz ehrlich, wenn du alleine im Wald läufst, niemand um dich herum ist, dann führe doch einfach mal ein Selbstgespräch und probier's aus. Und die Profis unter euch, die machen einfach mal nicht den Plaudertest, sondern den Sing-Test. Das heißt, du singst einfach mal und wenn du noch singen kannst, dann bist du tatsächlich auch im langsamen Tempo unterwegs. Das ist kein Witz. Also nach ein paar Wochen wirst du auch, wenn du das ein paar Wochen regelmäßig machst, dann wirst du auch ein richtiges Gefühl dafür bekommen und dann wird es auch immer besser. Also ich laufe tatsächlich inzwischen eigentlich nur noch nach Gefühl. Die Uhr habe ich zwar immer dabei, aber ich schaue nur bei Intervallen wirklich mal bewusst drauf. Sonst erst hinterher, um mein Gefühl mit den Daten abzugleichen. Und das ist das Ergebnis aus vielen, vielen Jahren Training. Und ein bisschen auch daraus, dass ich heute ganz bewusst weniger ambitioniert unterwegs bin. Das muss ich auch sagen. Ja, und damit schließt sich eigentlich der Kreis. Ich fasse die 4 letzten Podcast-Folgen, die ja so eine Miniserie waren, einfach mal kurz nochmal zusammen. In der ersten Folge haben wir über die wackeligen Zonen gesprochen, also das Zonenmodell deiner Uhr und dass die Werte auf deiner Uhr in der Regel nur Näherungen sind und gerechnet aus einem geschätzten Maximalpuls. Und wichtig, diese Zonen und diese Werte sind kein Urteil über dich. Und das Zonenmodell musst du an deiner Uhr auch richtig einstellen. Also es muss auch wirklich eingestellt werden und für alle, die Garmin haben, sollten sich lieber die Herzfrequenzreserve als Einstellungskriterium nehmen als nur den Maximalpuls. Also bei der Herzfrequenzreserve nimmst du den Maximalpuls und den Ruhepuls und die Zahlen dazwischen sind im Prinzip deine Herzfrequenzreserve, in der du eben dein Zonenmodell dann auch verteilen kannst. Und das macht Garmin eben unter anderem auch. Apple kann das auch. Alle anderen können das auch ausrechnen und dementsprechend du das auch in deine Uhr einstellen kannst. In der zweiten Folge haben wir über das Thema Wohlfühltempo gesprochen. Das ist dieses ständige Mitteltempo, ich habe es heute als RPE 5 bezeichnet, irgendwo in der Grauzone liegen, also zum Beispiel in dieser Zone 3. Und das dich auf Dauer, wenn du nur dort läufst, dich das auf Dauer ausbremst. Also das ist zu hart, um dich zu erholen. Und es ist aber auch auf der anderen Seite zu leicht, um den richtigen Reiz zu setzen. Also langsam sollte wirklich langsam sein und hart, wirklich hart. Und in der dritten Folge letzte Woche habe ich dir das polarisierte Training oder eben 80-20 Training vorgestellt. Und eine gute Trainingswoche ist zum größten Teil langsam, eben 80%, und nur zu einem kleinen Teil hart, maximal 20%. Und dazu gehört aber eben auch zu diesem Prinzip, zu dem polarisierten Training, gehört aber auch, dass du regelmäßig eine Ruhewoche in deinem Trainingszyklus einbaust. Ja, und diese vierte Folge hier, das ist eben das Laufen nach Gefühl. Für all das brauchst du am Ende eben keine Zahlen, sondern dein Gefühl ist immer da, auch dann, wenn zum Beispiel mal die Technik versagt. Und jetzt will ich zum Schluss das Ganze noch irgendwie sauber einordnen, weil mir das auch wirklich wichtig ist. Sportuhren sind nämlich aus meiner Sicht Fluch und Segen zugleich. Der Segen ist, sie zeichnen auf, sie zeigen dir Trends über Wochen, sie machen deinen Fortschritt sichtbar. Und der Fluch ist aber auf der anderen Seite die Kehrseite davon. Schätzwerte wirken plötzlich wie harte Fakten und aus einem Werkzeug wird eine Art Abhängigkeit. Der eigentliche Fluch ist, dass die Uhr nämlich dein Urteil über den Lauf kapern kann. Was meine ich damit? Die Abhängigkeit, von der ich gesprochen habe, erlebe ich ganz unterschiedlich. Je unerfahrener jemand ist, desto größer ist sie oft. Also ich treffe immer wieder Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer, die ehrlich glauben, sie könnten ohne ihre Uhr gar nicht laufen. Und der Grund ist fast immer derselbe. Sie haben nie ein echtes Laufgefühl entwickelt. Nie wirklich gelernt, in ihren Körper hineinzuhören. Und ganz ehrlich, das meine ich nicht mal nur beim Laufen. Das zieht sich für viele bis in den Alltag rein. Den Schlaf zum Beispiel, der wird heute bei vielen von einem Ring oder auch von der Uhr bewertet, statt nach dem eigenen Gefühl zu gehen. Und jetzt werde ich mal deutlich, das ist auch längst kein Anfängerproblem. Ich kenne genug auch ambitionierte und richtig gute Läufer, die genauso an ihrer Uhr hängen und davon abhängig sind. Das ist sicher auch ein Stück weit Typsache. Aber am Ende sitzen sie alle demselben Denkfehler auf, um den es in dieser Reihe eben geht, einer Scheingenauigkeit. Also sie behandeln einen Schätzwert, als wäre er die absolute Wahrheit und richten ihr Laufen und vielleicht sogar ihr ganzes Leben danach aus. Denn das ist für mich der eigentliche Fluch. Die Uhr misst nicht nur deinen Lauf, sie mischt sich in dein Urteil darüber ein. Also ein schöner, lockerer Lauf kann sich hinterher plötzlich wie ein schlechter anfühlen. Nur weil deine Uhr da sagt 25% Zone 3. Dabei hast du vielleicht auch nur einen Schlag über diesen Zonengrenze drüber. Ne? Also da gibt es so ein schönes Beispiel. Also ich habe das auch letztens eben selbst gesagt und ich habe das Beispiel ja auch heute schon gebracht. In Zahlen gemessen ist das so, bei mir ist die Grenze zwischen Zone 2 und Zone 3. 134 ist Ende Zone 2, 135 ist Zone 3. Jetzt bin ich an einem Tag, der besonders heiß war, wäre bei 135 gewesen. Mal bei 134, mal bei 135. Genau an diese Zonengrenze hin und her geschwankt. Und was war das Ergebnis am Ende? Dass ich angeblich 25% in Zone 3 unterwegs war. Einfach, weil es an dem Tag so warm war. Wenn ich jetzt aber in meinem Trainingsplan oder in meinem Ziel war es, an dem Tag 100% in Zone 2 zu laufen. Jetzt könnte ich sagen, es war ein richtig schlechtes Training und könnte mich dementsprechend auch schlecht fühlen. Aber das solltest du auf keinen Fall zulassen. Also lass einfach nicht zu, dass ein Schätzwert dir vorschreibt, ob du gerade einen guten Lauf hattest oder eben auch nicht. Das entscheidest am Ende immer noch du. Und wie weit es gehen kann, zeigt auch eine Sache, die ich wirklich immer wieder erlebe. Ich kenne Läufer, die verschieben ihr Training, weil der Akku der Uhr leer ist. Der Lauf fällt einfach komplett aus, nicht weil die Beine nicht können, sondern weil das Gerät nicht bereit ist. Und ich bin ehrlich, Das habe ich selbst auch schon gemacht. Also Uhr nicht geladen, also gar nicht erst losgelaufen. Und erst hinterher habe ich gemerkt, wie absurd das eigentlich ist. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist wirklich die blanke Idiotie. Also ohne Uhr zu laufen, das ist kein Verlust. Aber wegen einer leeren Uhr gar nicht zu laufen, das ist einfach nur Quatsch. Und damit du mich nicht falsch verstehst, ne, ich mache hier kein Uhrenbashing. Es gibt nämlich durchaus Momente, in denen mir der Blick auf die Uhr während des Laufens wirklich hilft. Im Wettkampf zum Beispiel, wenn die Aufregung auf den ersten Kilometern viel zu schnell, also man auf den ersten Kilometern viel zu schnell losläuft, dann bremst die Pace-Anzeige zum Beispiel einen oft, bevor das Gefühl überhaupt gemerkt wird in der ganzen Euphorie, dass man eben auf Dauer überzogen hat. Oder im harten Intervall, wenn ich bewusst drauf schaue, um mich mal zu pushen, weil ich sonst eher so der Typ bin, der dann tendenziell vielleicht auch ein Tick zu langsam läuft. Laufen nach Gefühl heißt eben nicht, die Daten wegzuwerfen. Es heißt nur, sie haben zu dienen und nicht zu bestimmen. Ich sag's auch ganz offen, alle, die mich ein bisschen besser kennen und das auch immer mal wieder erleben, die wissen das eigentlich auch. Ich selbst liebe Daten. Also ich schaue mir meine Werte, meine Uhr gerne an. Ich werte meine Läufe hinterher in der Regel aus. Ich mag diese kleinen Kurven und Trends. Das gehört bei mir einfach irgendwie auch zum Laufen dazu. Ich bin aber halt auch ein Ingenieur und ich bin auch Lauftrainer. Vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Berufskrankheit. Aber, und das ist eben der entscheidende Gedanke dieser ganzen Serie auch, das ist kein Widerspruch zum Laufen nach Gefühl. Es ist eine Ergänzung. Für mich ist die Rollenverteilung ganz klar. Das Gefühl, also die RPE-Skala, bestimmt das Training. Es entscheidet, wie ich heute diesen einen Lauf jetzt unterwegs bin. Ob locker, ob hart, mehr oder weniger. Und die Daten, die steuern das Ganze im Großen, also im Bigger Picture, wie man so schön sagt. Sie zeigen mir über Wochen und Monate, ob die Richtung stimmt. Wird mein Puls beim selben Tempo zum Beispiel ruhiger? Geht mein Ruhepuls runter? Wie ist die Stressbelastung? Passt die Belastung überhaupt beim Training insgesamt? Das Gefühl bestimmt also den einzelnen Lauf und die Daten insgesamt steuern die Richtung über die Zeit. Zwei Rollen und absolut für mich kein Widerspruch. Das eine ersetzt das andere einfach nicht. Und weil gefühlt jedes Jahr neue Zahlen dazukommen und die auch gerne mal dann irgendwie durch Social Media durchgetrieben wird, mal ist es die Trainingsbereitschaft, mal Recovery, V2 Max ist ja so ein Dauerbrenner, HRV ist etwas, was in den letzten Monaten und Jahren sehr stark in Kommen ist, Sleep Score, Schlafscore, Stresswert, Body Battery, alle diese Dinge ist halt etwas, was noch mehr dazu beiträgt, dass man irgendwie versucht, sich in allen Bereichen absolut zu optimieren und am Ende eigentlich genau das Gegenteil erreicht. Also die Jagd nach noch mehr Optimierung, der solltest du nicht hinterherlaufen. Denn es ist eben genau diese Scheingenauigkeit, die unter Umständen mehr schadet, als sie nutzt. Und der älteste Messwert von allen ist eben dein eigenes Anstrengungsempfinden. Das habe ich dir ja heute gesagt. Und der ist gratis, der ist immer aktuell, der braucht kein Software-Update und der braucht auch keinen Akku. Und er wird nie zum alten Modell, das man dann irgendwie nach einem Jahr schon wieder ersetzen muss. Deshalb mein Satz zum Mitnehmen, nutz die Sportuhr als Werkzeug, aber mach dich bitte, bitte, bitte nicht von ihr abhängig. Am Ende ist dein Gefühl der zuverlässigste Sensor, den du hast und der hat eben keinen leeren Akku und auch keinen Software-Bug. Und der ist immer da. Und ja, versteh die RPE-Skala bitte nicht als noch ein Ding, das du jetzt noch irgendwie optimieren musst. Im Gegenteil, es ist für mich die Erlaubnis, dass es dir eben einfacher zu machen und nicht zu kompliziert und dein Körpergefühl eben nicht komplett an irgendein Display oder irgendwelche Daten abzugeben. Eine Frage, die ich in diesem Zusammenhang auch immer wieder bekomme, ist, verliere ich denn ohne den Blick auf die Uhr nicht den Überblick? Und da ist eine klare Antwort von mir, nein. Denn die Uhr, die darf ja mitlaufen und aufzeichnen. Ich habe dir ja gesagt, dass ich das ja auch mache. Ne? Und mit der Uhr siehst du eben Trends über Wochen. Also wird mein Puls beim selben Tempo ruhiger? Werde ich langsam schneller bei gleicher Belastung? Das siehst du ja immer wieder, wenn du deine Uhr wenn du deine Läufe aufzeichnest. Du schaust eben nur nicht mehr beim Lauf ständig auf irgendeinen Wert. Auswerten kannst du in aller Ruhe hinterher. Triathleten, also ich habe in meiner Triathlon-Zeit tatsächlich etwas gelernt, was viele im Wettkampf gemacht haben, gerade in so kürzeren Wettkämpfen. Die haben ihren Radcomputer oder auch ihre Uhr dabei gehabt, aber abgeklebt. Oder, das kannst du ja heute auch, einfach die entsprechenden Datenfelder ausgeblendet. Das wäre nämlich auch eine gute Möglichkeit für dich, dass du sagst, die Uhr läuft mit, sie zeichnet alles auf, aber du siehst eben trotzdem nur die Uhrzeit. Also beim Abkleben hast du natürlich auch keine Chance, da irgendwie auch im Menü noch rumzuklicken während des Laufs. Ansonsten musst du halt dich ein bisschen disziplinieren. Du stellst halt die Uhrzeit ein und schaust halt nicht drauf. Also, wenn du aus dieser ganzen Reihe eine Sache mitnimmst, dann diese. Nutze deine Sportuhr als Werkzeug, ich habe es schon gesagt, aber mach dich eben nicht von ihr abhängig. Und steuere dein Training am besten smart und leistungs- und altersgerecht. Und wenn du das mal mit einer fertigen Struktur ausprobieren willst, in der genau so trainiert wird, über das Gefühl, nicht nur über den Puls, wir haben nur noch diese Woche unseren Sommerkurs am Start, also 8 Wochen mit Plan, mit Einordnung für 25 Euro. Alle Infos findest du unter www.ausdauerclub.de/Sommerkurs und den Link, den findest du natürlich auch wie immer in die Shownotes. Ein Hinweis noch, dieses Angebot gilt nur noch bis zum 2. August. Also das heißt, wenn du diese Folge später hörst, dann teste stattdessen einfach mal den Ausdauerclub selbst. Die ersten 7 Tage sind völlig gratis dabei. Also das heißt, du hast auch kein Risiko, ganz einfach mal eine Woche das ganze Training testen und auch das komplette Angebot. Da ist nichts beschränkt in der Testphase, sondern du hast 100% Zugriff, 7 Tage. Und alle Infos dazu findest du unter www.ausdauerclub.de. Und weil es die letzte Folge dieser kleinen Reihe ist, danke, dass du über die letzten 4 Folgen mit mir dabei warst. Mich würde mal ehrlich interessieren, wie es bei dir ist. Schaust du beim Laufen mehr auf die Uhr oder eben auch mehr aufs Gefühl? Hat sich das vielleicht auch als Ausdauerclub-Mitglied über die Zeit verändert? Schreib es mir doch gerne mal an support@ausdauerclub. Darüber, über Feedback, freue ich mich immer sehr. Ja, und dann sage ich danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge nächste Woche. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß noch nicht mal das Thema. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Aber das wird passieren. Und wenn du einen Wunsch hast, ein Wunschthema, kannst du mir das natürlich auch an support@ausdauerclub.de schreiben. Okay, das war's jetzt für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.